Tipps ist eine Produktion des Freien Radio Göppingen e.V. Wir sind zu empfangen im Landkreis Göppingen auf 89.0, im Kabel auf 99.2 und weltweit im Internet unter radiofips.de. Verantwortlich für den Inhalt der einzelnen Sendungen sind die jeweiligen Redakteure und Moderatoren. Tipps und das Radio lebt.
Autoren schreiben Bücher. Bücher werden gelesen. Autoren lesen ihre Bücher. Auf der Radio Fips Lesebühne. Eine Sendung in Zusammenarbeit mit dem Manuela Kienzel Verlag.
Hier ist Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Reinhard Gunst, Architekt aus Stuttgart und Autor von den Büchern Die goldene Landschaft und Der Himmel der Kelten. Mein Name ist Rüdiger Wolf und ich führe Sie heute durch die Sendung. Herr Gunst, wie kommt man auf die Idee, etwas Besonderes hinter den keltischen Bauwerken zu sehen?
Das hat mehrere Gründe. Zum einen natürlich die Besuche dieser Bauwerke und einige Überlegungen, wie es zu dieser Geometrie der Bauwerke kam. Eine Überlegung entstand nach dem Besuch des Heidengraben, des Oppidums hier ganz in der Nähe. Wenn man sich überlegt, dass das 16,6 Quadratkilometer waren und ungefähr für die gesamten Wälle circa 570.000 Kubikmeter Gestein und Holz bewegt werden mussten, ist das ungefähr die Hälfte der Menge der Cheops-Pyramide. Die zweite Überlegung war, fast alle oder nahezu alle antiken Tempel sind nach der Sonne ausgerichtet worden. Und da entstand der Gedanke, war dies bei keltischen Bauwerken nicht auch der Fall? Einen wesentlichen Impuls hat der Besuch der Grabanlage Magdalenenberg bei Villingen gegeben. Dort hat der Archäologe Allard Mees herausgefunden mit einer speziellen Software, dass die einzelnen Grabstätten unterhalb des Hügels in einem Sternbild angelegt waren, also in einem Sternbildhimmel, der dem Sternbildhimmel von 518 vor Christus entsprach. Dort entstand die Überlegung, dass so eine Planung sicher nicht nur einmal stattgefunden hat, sondern mehrmals praktiziert wurde, eventuell auch in anderen Bauwerken. Eine weitere Überlegung war die Legende der Kelten. Von den Kelten ist nichts Schriftliches überliefert. Man sagt ja immer, sie hätten keine Schrift gehabt. Aber römische Schriftsteller und auch griechische haben Legenden über die Kelten in ihren Schriften publiziert. Unter anderem auch der im ersten Jahrhundert vor Christus lebende Diodor. Und er berichtet, dass die Kelten von Herkules oder Herakles abstammten. Er soll bei seiner 10. Arbeit durch das Land der Kelten gezogen sein, hat damals sich in eine Fürstentochter verliebt, die hat ihn mit Wein betrunken gemacht und anschließend die Nachkommen dieser Fürstentochter sollen dann die Stammväter der Kelten gewesen sein. Die Legende wird in vielfacher Form wurde erzählt und viele Städte im Mittelmeer führen ihre Abstammung oder ihre Gründung auf diese Reise des Herakles zurück. Ein weiterer Punkt, das zu dieser Annahme geführt hat, das auch den Titel ausmacht, Himmel der Kelten, sind die Sterne als Zeitgeber, denn in der Antike waren die vor der Sonne aufgehenden Sterne, wo es ja noch keine Uhren gab, waren wichtige Zeitgeber. Ein ganz bekanntes Buch hat der Bauerndichter und Schriftsteller Hesiod im 6. Jahrhundert vor Christus geschrieben und berichtet dort, wie der Landmann also von der Aussaat bis zur Ernte sich nach den Sternen richten musste. Das führte zu dem Gedanke, dass die Geometrie dieser Bauwerke, die ja sehr vielgestaltig ist, wenn man das Oppidum Heidengraben betrachtet oder auch die Anlage vom IPF, die sich ja in ihrer vielgestaltigen Form grundsätzlich unterscheiden von den rechtwinkligen Bauwerken der Mittelmeerländer, dass hier ein bestimmter Gedanke dahinter sein oder dahinter stecken musste. Das war so in groben Zügen, waren das die Gedanken, die dann dazu geführt hatten, diese Bauwerke mal näher anzuschauen, um zu sehen, gibt es da bestimmte Vorbilder, die zur Geometrie dieser Bauwerke geführt haben.
Sehr interessant. Bekommen wir eine Kostprobe?
Da kann ich jetzt mal eine Kostprobe. Das nächstliegende Oppidum ist ja der Heidengraben. Und da lese ich mal aus diesem Kapitel 7 etwas vor. Oppidum Heidengraben und die Grabhügel Burrenhof. Also innerhalb des Oppidums sind noch einige Grabhügel, um die hier auch geht. Und das heute mit dem Namen Heidengraben bezeichnete Oppidum liegt auf einem halbinselförmigen Plateau, das einen Teil der vorderen Alp darstellt. Mit einer Fläche von 1660 Hektar gilt es als die größte bis heute entdeckte keltische Ansiedlung in Europa. Der Name ist durch den Volksglauben entstanden, der die Befestigungsanlagen und Hügelgräber als Teil einer Vorzeitkultur sah, die während der Christianisierung unterging. Innerhalb der wissenschaftlichen Diskussion findet der Heidengraben erstmals im Jahr 1752 in Christian Friedrich Sattlers historischer Beschreibung des Herzogtums Württemberg Erwähnung. Dort deutete Sattler die Wälle als Reste römischer Befestigungen. Doch der damalige Bürgermeister von Urach, Johann Wilhelm Kolb, war anderer Meinung. Er sah die Wälle als Erbe des Dreißigjährigen Krieges. Sattler konnte ihm jedoch nachweisen, dass bereits vor diesem Ereignis die Wälle in alten Lagerbüchern verzeichnet waren. Zur gleichen Zeit befasste sich Pfarrer Matthias Gratianus aus Hingen intensiv mit der Geschichte seiner Heimat und untersuchte dabei das Gebiet bei Grabenstätten. Mit seinem Sachverstand erkannte er, dass die Wallreste nicht für römische Bauwerke typische Mauerwerkstruktur aufwiesen, folglich älteren Datums sein mussten. Dazu bemerkte er, dass aber die Schnurgerechtigkeit und die Regelmäßigkeit der Böschungen bei den äußeren Verschanzungen auf einen römischen Einfluss hindeuten. Als Erbauer sieht Gratianus ackerbauernde Eingeborene, die in einer Zeit lebten, als die Landschaft noch nicht von den Römern besetzt war und die mit dicken Wällen ihre Felder gegen gallisches Gesindel verteidigen mussten. In der Folgezeit trugen unterschiedliche Auffassungen unter Historikern nur wenig zur Aufklärung der eigentlichen Erbauer der Wälle bei. Dennoch verfestigte sich der Gedanke ihres römischen Ursprungs durch die Schriften von Johann Daniel Memminger, der Leiter des neu gegründeten königlich statistisch-topografischen Büros, schrieb 1831 in einer Beschreibung des Oberamtes Urach, dass die Gräben und Wälle ohne Zweifel römisches Werk sind. Auch die Verfasser der Landesbeschreibung das Königreich Württemberg schlossen sich der Auffassung Memmingers an. Erst 1904, während der Erforschung des Gebietes durch den Ulmer Stadtbaurat Braun und den Lehrer Siegfried Wetzel, wurden die Befestigungsanlagen in die Zeit der Hallstattkultur verlegt. Ein Jahr später wandte sich Friedrich Hertlein, der Pionier innerhalb der Erforschung der provinzialrömischen Geschichte im heutigen Baden-Württemberg, dem Gebiet des Heidengrabens zu. Nach seinen Erfahrungen bei Grabungen des im Main-Tauber-Kreis bei Greglingen liegenden Oppidums Finsterloh war er der Meinung, dass das Gebiet südlich von Grabenstätten ebenfalls einem Oppidum entsprach, so wie es Cäsar in seinem Werk Commentari di Bello Gallico, der gallische Krieg, beschrieben hatte. Bei seiner Untersuchung datierte Hertlein die Grabhügel östlich des Burrenhofs auf das frühe 6. Jahrhundert vor Christus. Spätere Funde in der Elsachstadt bewogen ihn, die Entstehungszeit des Heidengrabens doch in das erste Jahrhundert vor Christus zu verlegen. Die zurückverlegte Datierung widersprach Peter Gößler, Archäologe an der Königlichen Altertümersammlung, der die Grabhügel als Beweis ansah, dass das Gebiet bereits in der Hallstattzeit besiedelt war und spätere Zeugnisse auf eine erneute Siedlung in der Latenezeit hindeuteten. Bei all den Datierungsfragen spielte der eigentliche Name immer eine untergeordnete Rolle, da es für ihn nur wenige Verweise gibt. In einer Übersicht bayerischer Ortsnamen, die der Prähistoriker Paul Reinecke 1924 verfasste, schlug er für den Heidengraben den Namen Ruisjava vor, der als Ort in der Geographicae Hypiginensis von Claudius Ptolemäus bereits verzeichnet war. In dem um 150 nach Christus von dem wohl berühmtesten Bibliothekar der Bibliothek von Alexandria erstellten Atlas sind 8000 Orte verzeichnet. Der bis in die Neuzeit als Standardwerk angesehene Atlas kann als erster Versuch gewertet werden, die damals bekannte antike Welt in Kartenform darzustellen. Trotz den genauen Ortsangaben birgt das Kartenmaterial einige Unsicherheiten. Dem Ptolemäus verwandte bei seinen Berechnungen die Maßeinheit des Stadions. Er war bei seinen Eintragungen zum großen Teil auch auf Berichte von Rittern, Kaufleuten und Seefahrern angewiesen. So musste er mehrere konkurrierende Maßsysteme beachten. Deshalb schien eine Identifikation des Oppidums Heidengraben lange Zeit nicht zweifelsfrei möglich. Inzwischen sind jedoch Wissenschaftler der Ptolemäus Forschungsstelle in Bern sicher, dass die im Atlas von Ptolemäus enthaltenen Koordinaten eines Oppidums tatsächlich mit dem Gebiet des Heidengrabens identisch sind. Allein dies brachte noch keine Klarheit über den eigentlichen Ursprung des Namens. Er setzt sich aus den beiden Teilen Rius und Ava zusammen. Ein Anhaltspunkt zum Wortstamm Rius findet sich im keltischen Kalender von Coligny. Dort steht der Name für den Monat Januar, ohne dass näher auf dessen Bedeutung eingegangen wird. Eine vergleichende Übersicht von Heinrich Tischner, der die Monatsnamen des Kalenders von Coligny mit denen aus anderen keltischen Kalendern verglich, führt hier weiter. In der gälischen Sprache wurde der Monat mit Foeltich bezeichnet, wobei das gälische Wort Foel mit Wolf übersetzt wird. Tatsächlich wurden noch bis ins Mittelalter die Monate Januar und Februar als die beiden Wolfsmonate bezeichnet. Ein Grund könnte die in dieser Zeit stattfindende Paarung der Wölfe gewesen sein. Obwohl das Bild des Wolfes heute ein völlig anderes ist, genoss er in früheren Zeiten bei allen Völkern des Nordens ein hohes Ansehen. Als mächtiges Tier der Schamanen taucht er in vielen Legenden des Nordens auf. Keltische Druiden verehrten den Wolf nicht nur aufgrund seiner ihm zugeschriebenen Kräfte, sondern auch wegen seines stark ausgeprägten Familiensinns. Als Totem hatte er die Aufgabe, den Clan oder die Gemeinschaft zu beschützen und sie durch entbehrungsreiche Zeiten wie den Winter zu führen. Wolfszeit wurden die Wintermonate Januar und Februar auch deshalb genannt, weil in dieser Zeit die Druiden ihre Reise in die Anderswelt unternahmen, um der Gemeinschaft neue Ziele und Hoffnung zu geben. Für die Kelten war der Wolf eine mythische Gestalt, in der sie eine enge Verbindung zum Mond sahen. Für sie war er ein Tier, das nie die Orientierung verliert und immer zu Wohle aller handelt. Seine Kräfte machten ihn zu einer Art Seelenverwandten mit dem Mensch. Deshalb suchten Krieger durch die Verkleidung mit Wolfsmasken in den Besitz der geheimnisvollen Kräfte zu gelangen. Auch bei der Namensgebung wurde oft darauf geachtet, dass männliche Namen mit dem Wolf in Verbindung gebracht wurden. Erst im Mittelalter wandelte sich das Bild des Wolfes vom einstigen Vorbild hinsichtlich einer erstrebenswerten Sozialstruktur zu einer wilden Bestie, die zu einem Symbol menschlicher Gier und Habsucht wurde. Diese Eigenschaft fasst ein Ausspruch des Römers Plautius in ein neues Bild des Wolfes. Homo homini lupus, der Mensch ist des Menschen Wolf. In den Wolfsmythen der Kelten ist immer von zwei Wölfen die Rede, dem roten Wolf, der durch den Stern Aldebaran verkörpert wurde, und dem weißen, dem gehörnten Wolf. Er wurde durch den Stern Sirius, den Hundstern, verkörpert. Neben der mythischen Sicht gründete ihre Bedeutung auf ganz praktischen Erwägungen der Zeitbestimmung. Medizinräder, wie die Steinkreise genannt wurden, die in Nordamerika auf Bergwipfeln und in den Perien gefunden wurden, veranschaulichen diesen Zweck. Die meisten bestehen aus Steinhaufen, die kreisförmig um ein Zentrum herum angeordnet sind. Das bekannteste und derzeit wissenschaftlich am besten untersuchte Medizinrad ist das Medicine Wheel auf dem Medicine Mountain in den Bighorn Mountains im US-Staat Wyoming. Das Rad liegt auf einem Plateau in einer Höhe von 3200 Meter über dem Meeresspiegel und hat einen Durchmesser von etwa 30 Metern. In dessen Mitte liegt ein Steinhaufen, von dem 28 durch kleine Steine markierte Speichen abgehen. Zusätzlich besitzt es einen zentralen sowie 6 am Kreisrad liegende Steinhaufen, die wahrscheinlich als Stützen für Visierpfosten dienten. 2 dieser Speichen weisen auf die Punkte des Sternenaufgangs und Untergangs zur Sommersonnenwende hin. 3 weitere weisen auf den Ausgangspunkt von 3 der hellsten Fixsterne hin, Aldebaran, Rigel und Sirius. Sie gehen im Sommer kurz vor der Sonne auf und eignen sich aus diesem Grund ihres Abstandes von 28 Tagen deshalb gut zur exakten Bestimmung der Sommersonnenwende. Der Hundstern zählt zu den ältesten bekannten Sternen überhaupt. Babylonische Astronomen bezeichneten Sirius als den Pfeilstern und wie in vielen anderen Kulturen wurde er dort verehrt. Bereits im 3. Jahrtausend vor Christus nahm der Stern in der sumerischen Religion eine zentrale Rolle ein. Er erfüllte als Kalenderstern eine wichtige Funktion, um Zeitpunkte im landwirtschaftlichen Zyklus zu bestimmen. Der Sirius, der Himmelspfeil, wie er genannt wurde, war der Venus beigeordnet, die als Göttin Inanna verehrt wurde. Beim Akitu-Fest, das zu den ältesten überlieferten Festen zählt, wurde Sirius in Neujahrsprozessionen als Zier über die Meere verehrt. Mit diesem wichtigen Fest wurde die Gerstenaussaat gefeiert, deren Zeitpunkt der Aufgang des Sirius markierte. Um die Bedeutung des gehörnten weißen Wolfes für das Plateau des Heidengrabens zu erkennen, muss zuerst dessen proportionale Einteilung betrachtet werden. Durch eine Ausrichtung nach Südosten besaß die Fläche eine hervorragende Eignung, um sie durch die Ausrichtung auf die kleine Mondwende Süd, den Aufgangs- sowie den Untergangspunkt in ein Raster einzuteilen. In der Richtung der kleinen Mondwende Süd entsteht somit eine Hauptachse auf dem kleinen Plateau, die seiner größten Längenausdehnung in südöstlicher Richtung entspricht. Sie verläuft vom Hohen Neufen über die Anhöhe Berghau südlich von Ergenbrechtsweiler bis zur Südostspitze des Siedlungsplateaus. Dabei wird der Hohe Neufen nicht nur in das Maßsystem des Heidengrabens, sondern auch in das der Limburg mit einbezogen. Über die Richtung des Aufgangspunktes der Sommersonnenwende ist die Anhöhe in einer Achse mit dem Hobol bei Dettingen und dem Engelberg bei Weilheim verbunden. Der ist einer der Eckpunkte eines gleichschenkligen Dreiecks, auf dem die Sonnenwende über der Limburg beobachtet werden können. Dass hier zu frühen Zeiten der natürliche Geländelauf korrigiert wurde, zeigt eine weitere Blickachse, die vom Hohen Neufen über die Bassgeige zur Teck führt. Sie führt in Richtung der kleinen Mondwende Süd über die schmalste Stelle des hohen Höhenrückens am Schlupffels auf der Mitte des Teckbogens. Werden in der Querrichtung die beiden äußersten Punkte, der Brugger Fels und die Südwestspitze des Bölle mit einbezogen, entsteht ein Raster aus 31 Teilen in Querrichtung und 36 Teilen in Längsrichtung. Mit der Einteilung anhand der Ausrichtung auf die kleine Mondwinde Süd können die einzelnen Punkte der Siedlung über ein ganzzahliges Vielfaches des Grundmaßes von einer Längeneinheit eingemessen werden. Im Raster der Mondwende ist der Beginn des Walles beim Burrenhof 12 Längeneinheiten vom Hohen Neufen entfernt, die Achse durch den Bölle 24 Längeneinheiten, während die Mittelachse das Gebiet des Heidengrabens im Verhältnis 13 zu 18 teilt. Um die einstige Bedeutung der Zahl 31 kann heute nur spekuliert werden. Dennoch dürfte ihre mathematische Eigenschaft einige Erklärungen dazu bieten. Die 31 zählt nicht nur zur Reihe der glücklichen Zahlen, sondern sie ist zugleich eine zentrierte Fünfeckszahl. Durch die Zahl 36 ist wie die 31 eine Zahl mit besonderen Eigenschaften. Sie ist der 10. Teil des Vollkreiswinkels und gleichzeitig ein Produkt der beiden Quadratzahlen 4 und 9, in denen sich Dualität und Trinität widerspiegeln. Ein Kerngebiet des Gebietes, das von einem gesonderten Befestigungswall umschlossen war, stellt die Fläche der Elzachstadt dar, die sich westlich von Grabenstetten auf der Landzunge des Bölle befand. Friedrich Hertlein hat diesen Namen eingeführt, der den Namen Elzach aufgreift, die am südlichen Abhang in der Nähe der Falkensteiner Höhle entspringt. Viele Funde in diesem Gebiet zeigen, dass die nach Süden weisende Halbinsel bereits in der Mittelsteinzeit um 7000 vor Christus besiedelt war. Der Präfix des Gewässernamens Elz weist auf den Ursprung des Namens hin, der in der Erle liegt. Die Schwarzerle, die heute noch in Teilen des Geländes zu finden ist, ist in Auen- und Bachlandschaften zu Hause. Ihr Holz hat besondere Eigenschaften. Wird ihre Rinde angeschnitten, verfärbt sich der herausquellende Saft blutrot. Keltische Krieger nutzten den Saft, um ihren Körper und ihre Gesichter bei einer Schlacht mit einer Kriegsbemalung zu versehen. Die Farbe des Saftes wurde auch mit der Lebenskraft des Menschen in Verbindung gebracht. So berichten irische Mythen, dass der erste Mann aus einem Stamm einer Erle entstanden sein soll. Die Erle ist ein wesentlicher Bestandteil der bäuerlichen Medizin, die sich ihre Heilwirkung zunutze machte. Ihre Blätter galten als fiebersenkend und wurden äußerlich bei Geschwüren und Verletzungen angewendet. Bei innerlicher Anwendung half die Erle gegen Rheuma, Zahnweh und Halsentzündungen. Abgeschlagene Äste eigneten sich zum Blutstillen und hatte die Kuh im Stall Schwierigkeiten beim Kalben, so verabreichte man ihr ein paar zerriebene Fruchtzapfen. In der Edda wird die Entstehung der Frau aus der Erle und des Mannes aus der Esche geschildert. Ein Widerspruch scheint Goethes Gedicht des Erlkönigs zu sein. Doch bei genauer Betrachtung weist es auf die Verbindung des Baumes zu einer weiblichen Gottheit hin, die am Beginn der mediterranen Göttermythologie entstand. Goethe griff dabei auf die dänische Vorlage des Ellerkönigs zurück, der seine sprachliche Wurzel in den Worten Elfe oder Albe hat. Hinter Albe scheint noch das griechische Wort Alphos für weiß durch. Dahinter verbirgt sich der altgriechische Mythos der Göttin Alphito, die später zur Artemis wurde. Sie war die Spenderin der Gerste, doch im Kult verwandelte sie sich in eine leichenfressende Sau. Inselkelten verehrten sie als Göttin Keridwen, in deren Name das walisische Wort Zert zu erkennen ist, das mit weiß oder zunehmen übersetzt wird. Die Verbreitung der Göttin muss bis in den Süden Europas gereicht haben, denn im berühmten Gerste- und Getreidetanz der spanischen Pyrenäen, der Cerda, ist der Name der Göttin noch enthalten. Leben und Tod waren in der weisen Todesgöttin vereint. Deshalb berichten viele Sagen von zauberkundigen Erlenfrauen, vor denen sich Menschen in Acht nehmen sollten. Der Bölle bildete den Mittelpunkt der Siedlung Elsachstadt, die von der restlichen Siedlung durch drei Tore getrennt war. Knapp 3 Kilometer von ihm entfernt liegt der Etzenberg, über dem von der Kuppe des Bölle am keltischen Feiertag Samhain, dem Tag der Toten, der Sonnenuntergang verfolgt werden kann. Der Kulturbezirk einer Totengöttin könnte auch durch den gesonderten Zugang und den Namen Elsachstadt erklären. Die Bedeutung der Siedlungsfläche erschließt sich nicht nur durch Fundstücke, sondern auch im Maßraster. Vom Bölle, der markanten Anhöhe auf der Halbinselfläche der Elsachstadt, verläuft eine Achse in Richtung der kleinen Mondwände bis zum Konradfels. Sie teilt das Gebiet des Heidengrabens in der Querrichtung im Verhältnis 2:3. Wie bereits der von Ptolemäus beschriebene Ort andeutet, definierte das Sternbild des großen Hundes, des gehörnten weißen Wolfes, die Geometrie der Stadt. Um 850 vor Christus ging er in der Nacht der Wintersonnenwende gegen 21 Uhr am Osthorizont auf, so dass 7 Sterne die Umrisse des Walles bestimmten und der Kopf des Wolfes über dem Zugangsbereich von Tor C lag. Gleichzeitig fügt sich das Sternbild in das parallele Raster der Mondwänden ein. Erreichte das Sternbild um Mitternacht seinen Kulminationspunkt, lag das nun vergrößerte Sternbild so, dass es in die Grenzen der Querrichtung bestimmte und sein Hauptstern Sirius auf dem Bölle lag. Damit offenbart sich der Zweck des zweiten Punktes des Konradfelsens. Der Kletterfels gilt als verwitterter Vulkanschlot, dessen eisenhaltiges Gestein Kompassnadeln ablenkt. Im Laufe der Zeit wandelte sich die Bedeutung des indoeuropäischen Wortes für Hund, Novon, in der althochdeutschen Sprache steht das daraus abgeleitete Adjektiv Kuoni. Für seine einstmals gerühmten Eigenschaften Mut, Tapferkeit und Weisheit. Der Name Konrad, der sich aus den beiden althochdeutschen Worten Kuoni und Rät, anraten und beraten, entwickelte, steht für einen kühnen Ratgeber. Ohne Zweifel war der Aufgang des Sirius ein wichtiger Ratgeber für die exakte Zeitmessung im Oppidum, und wenn er vom Konradfelsen aus betrachtet über dem Bölle wieder hinter dem Horizont verschwand. Der Stern des gehörnten weißen Wolfes ist also der eigentliche Hintergrund für den Namen des ehemaligen Uisjava, das heute völlig zu Unrecht als Heidengraben bezeichnet wird. Auch die Konzeption der Hügelgräber am Burrenhof, der seinen Namen durch die nordwestlich gelegene Anhöhe erhielt, offenbart ein mythologisches Weltbild, das sich eng an das Griechische anlehnte. Das altdeutsche Wort Burren bedeutet erheben und beginnen. Dieses Verb trifft die landschaftliche Situation der Grabanlage, deren Achse sich auf der Richtung der Wintersonnenwende oder in Blickrichtung des Burren auf den Ausgangspunkt der Sonne zum Zeitpunkt der Sommersonnenwende befindet. Auf den Burren bezogen liegt die Nekropole innerhalb der beiden südlichen Mondwänden und ihre Hügelgräber können 4 Bildmotiven zugeordnet werden. Den beiden Schwänen, Cassiopeia, Herakles und dem Drache. Im südwestlichen Bereich befinden sich die beiden Bilder des Schwans, der am Nordhimmel durch das helle Band der Milchstraße vom Sternbild Cassiopeia getrennt ist. Beide wurden so positioniert, dass sie sich in die Aufgangs- und die Untergangsrichtung Richtung der Sonne am Tag der Sommersonnenwende zu erheben scheinen. Der Schwan ist ein doppeldeutiges Symbol. Zum einen stellt er ein Symbol der Liebe und des Glücks dar, gleichzeitig verkörpert er aber die düsteren Vorahnungen des Todes. In der Antike galt der Schwanengesang als Todesgesang. Vom griechischen Philosophen Aristoteles wird berichtet, dass er diese bittersüße Musik einst von einem Schwarm Schwäne über dem libyschen Meer gehört hatte, und als ihr Lied verklungen war, beobachtete er, wie sich einige von ihnen zum Sterben niederlegten. Der Name Schwan leitet sich vermutlich vom indogermanischen Wort Suen ab, das mit Rauschen und Tönen übersetzt wird. Gleichzeitig ist das Wort mit dem altindischen Wort Svanas verwandt, das übersetzt Ton bedeutet. Durch seine Anmut galt der Schwan als Symbol der Reinheit, der Vollendung und des Lichtes. Deshalb ist er in vielen Religionen ein Begleiter der obersten Gottheit. Seine Verwandlungsfähigkeit machte ihn zu einem Symbol, mit dem Übergänge wie der Tod gemeistert werden konnten und neue Anfänge begonnen wurden.
Hier ist Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Reinhard Gunst, Architekt aus Stuttgart. Er liest aus seinem Buch Der Himmel der Kelten. Aus dem Stück, was Sie vielleicht bisher gehört haben, haben Sie vielleicht die eine oder andere Frage. Schreiben Sie einfach eine Mail an studio@radiofips.de. Wir werden die keltische Musik verrät es schon. Wir haben den Autor Reinhard Gunst bei uns. Er liest aus seinem Buch Der Himmel der Kelten. Als nächstes erfahren wir ein bisschen was Neues über den Ipf.
Jetzt aus dem Kapitel 9, der Zeremonialberg Ipf. Lange Zeit galt der Ipf als ein erloschener Vulkan. Erst das noch junge geologische Modell der Schichtstufenlandschaft Schwäbische Alb machte den Ipf zu einem der Zeugenberge. Der in seiner Längsachse symmetrisch geformte Berg liegt knapp 2 Kilometer hinter dem äußersten Rand des Rieskraters, der vor rund 15 Millionen Jahren durch den Einschlag eines knapp 1 Kilometer großen Meteoriten geschaffen wurde. Um die Anomalie der Erhebung bewerten zu können, ist es notwendig, den Vorgang näher zu betrachten, der in weniger als 3 Minuten und bei unvorstellbar hohen Temperaturen von bis zu 20.000 Grad Celsius die Landschaft bei Nördlingen umgeformt hatte. Gesteinsmassen, die während des Einschlags in die Luft geschleudert wurden, bedeckten anschließend die Umgebung bis zu einem Umkreis von ungefähr 50 Kilometern, wobei Teile des Gesteins bis in Gebiete Bayerns geschleudert wurden. Die zurückfallenden Glut- und Aschereste füllten den 500 Meter tiefen Krater anschließend bis auf eine Höhe von 350 Metern wieder auf. Erst die letzte Eiszeit machte die Fläche des Nördlinger Ries zu einer kulturgeschichtlich bedeutsamen Region. In dieser Zeit wehten Stürme durch Erosion gelösten Boden in den Krater, wo er sich mit Sand und Ton vermischte. Besiedlungsspuren, die hier seit dem Neolithikum festgestellt wurden, zeigen, dass der fruchtbare Boden schon sehr früh geschätzt wurde. Durch die höhere Durchschnittstemperatur der Senke begünstigt die Landschaft zusätzlich. Die Erforschung der Siedlungskultur im Raum Nördlingen begann 1907 mit den Ausgrabungen von Friedrich Hertlein, der einige seiner Funde 1911 im Schwäbischen Albvereinsblatt veröffentlichte. Darunter befanden sich auch Fundstücke aus der Jungsteinzeit und der frühen Bronzezeit. Bei seinen Ausgrabungen stieß Hertlein an einer Flanke des Ipf auf Überreste einer ungefähr 5 Meter breiten Mauer in Form einer Pfosten-Schlitzkonstruktion. Sie zählte zu einer Reihe von Befestigungswellen, deren Einrichtung auf die späte Hallstattzeit datiert wird. Bei seinen Ausgrabungen stieß Hertlein an einer Flanke des Ipf auch auf Überreste einer Pfostenschlitzkonstruktion. Sie zählte zu einer Reihe von Befestigungswellen, deren Einrichtung auf die späte Hallstattzeit datiert wird. Die eigentliche Erforschung der Region um den Ipf wurde durch Gerhard Bersu geprägt, der in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts großflächige Ausgrabungen auf dem nahegelegenen Goldberg durchgeführt hatte. Zahlreiche Scherben griechischer Importwaren, die im Jahr 2000 bei den von Rüdiger Krause durchgeführten Grabungen gefunden wurden, stützen heute die Meinung der Wissenschaftler, dass der Ipf zu einer Reihe keltischer Fürstensitze in Mitteleuropa zählte. Nicht nur seine beherrschende Lage, sondern auch seine Verbindung zu umliegenden Anhöhen durch ein System von Visuren zu Sonnenaufgangs- und Untergangspunkten machten den Ipf zu einem wichtigen Ort der Kalenderrechnung. Eine wichtige Linie verbindet den Ipf durch die große südliche Mondwende mit der Anhöhe des Schlosses Baldern und dem im Südosten gelegenen Höhenrücken Saugl. Eine wichtige Blickbeziehung innerhalb des bäuerlichen Kalenders war die Visur zum 80 Meter hohen Goldberg, denn dort markierte der Sonnenaufgang am 22. Februar ein für die Landwirtschaft wichtiges Datum. Der Tag, an dem heute in der katholischen Kirche das Fest Petri Stuhl gefeiert wird, gilt als einer der Lostage, an dem das Wetter ein wichtiges Indiz für die weitere Entwicklung in den kommenden Wochen liefert. Zwei Wetterregeln des Mittelalters beschreiben dies treffend. Die Nacht zu Petri Stuhl zeigt an, was wir noch 40 Tage für Wetter haben. Oder, wenn's friert auf Petri Stuhlfeier, friert's noch 14 Mal heuer. Nur in wenigen ländlichen Regionen, wie an der friesischen Küste, hat sich die Erinnerung an die alten Rituale dieses Lostages erhalten. Wer auf den nordfriesischen Inseln in den Abendstunden des 21. Februar einen Spaziergang macht, dem werden sofort die gewaltigen Feuer auf den Anhöhen ins Auge fallen, um die sich viele Menschen versammeln. Sie sind Teil des Biekebrennens, eines Brauches, der noch aus vorchristlicher Zeit stammt. Das Wort Bieke ist mit dem heute in der Seefahrt gebräuchlichen Wort Bake verwandt und bedeutet in der altfriesischen Sprache Leuchtfeuer. Der Name Goldberg, auf das lateinische Wort Collina, der Hügel, zurückzuführen, mag richtig sein. Doch seinem eigentlichen Ursprung wird diese Interpretation nicht gerecht. Viel eher waren es die Feuer, die in der Nacht des Lostages auf dem Plateau entzündet wurden und den Travertin goldgelb erstrahlen ließen. Auch der weiter nördlich liegende Höhenzug des Blasinenberges markiert, vom Ipf aus betrachtet, ein wichtiges Datum, den St. Georgstag. Für dieses Datum verkündet eine mittelalterliche Bauernregel: Gewitter am St. Georgstag ein kühles Jahr bedeuten mag. Oder auch St. Georg kommt nach alten Sitten auf einem Schimmel hergeritten. Der alte Name Blasenberg beinhaltet das althochdeutsche Blas, Blasen oder Wehen, die den Zustand während eines Gewitters beschreiben. Auch der Sonnenuntergang über dem Tonnenberg, der knapp 1,5 Kilometer nordwestlich des Ipf liegt, markierte einst am 4. April ein wichtiges Datum des bäuerlichen Kalenders. Eine alte Bauernregel verkündete für den Tag des St. Vinzenz, eines weiteren Vertreters der 14 Nothelfer der katholischen Kirche, an St. Vinzenz Sonnenschein, dann gibt es guten Wein. Neben der kalendarischen Aufgabe einzelne Punkte ist wie bei anderen Ansiedlungen eine geometrische Ordnung festzustellen, die über die Visuren von Mond- und Sonnenrichtung hergestellt wurde. So ist der Goldberg nicht nur über den erwähnten Sonnenaufgang mit dem Ipf verbunden, sondern auch über die Wintersonnenwende mit der weiter südlich liegenden Höhensiedlung Reimlinger Berg. Zugleich ist die Höhensiedlung über die Richtung der kleinen Mondwende Süd wieder mit dem Zentrum des Ipfs verbunden. Die Einbindung des Ipf in ein übergeordnetes Netz von Punkten, die über Visuren miteinander verknüpft waren, legt nahe, dass der Berg selbst von einer geometrischen Ordnung bestimmt wurde. Seine klare Silhouette und der flach abfallende Osthang deuten darauf hin, dass die durch geometrische Gesichtspunkte gestaltet wurden. Aus der Luft betrachtet entwickeln sich die gleichmäßig verlaufenden Höhenlinien aus einem Dreieck, das nach Westen durch einen Kreisbogen abgeschlossen wird. Die Ausrichtung des Dreieckes bestimmende Winkelhalbierende liegt jedoch nicht parallel zum Ost-West-Meridian, sondern weist eine leichte Abweichung von 6 Grad in Richtung Nordosten auf. Dass diese Abweichung kein Zufall ist, der sich im Laufe von Jahrtausenden durch natürliche Erosion einstellte, zeigt eine Simulation des Sternhimmels. Denn dort verbinden sich 2 Sternbilder, von denen eines die Grundlage des späteren Namens bildete. Während, wie später dargestellt wird, die Lage des Sternbildes Bärenhüter um etwa 3200 vor Christus zur Grundlage der Welle um den Ipf wird, muss der Aufgang des Sternbildes Hydra für die Ausrichtung der Berggeometrie entscheidend gewesen sein. Die Blickachse, die durch das Zentrum des Einschlages führt, trifft bei Polzingen auf den waagrechten Horizont des äußeren Kraters. Beispiele für die Ausrichtung von Bauwerken auf die Ausgangspunkte während der Sonnenwenden und den damit in Verbindung stehenden Aufgängen von Sternbildern finden sich bei allen alten Kulturen. So haben die Archäoastronomen Juan Belmonte vom Instituto de Astrofísica de Canarias auf Teneriffa und Mosalam Chaltou von Helwan Observatorium in Kairo 650 ägyptische Tempel auf ihre Ausrichtung hin untersucht. Nach ihren neuesten Erkenntnissen waren die Bauwerke derart präzise nach astronomischen Ereignissen ausgerichtet, dass die Menschen ihre politischen, ökonomischen und religiösen Kalender darauf ausrichten konnten. Während die beiden Astronomen bei vielen Anlagen eine Ausrichtung auf den Aufgangspunkt des Sternes Sirius feststellen konnten, war die Tempelanlage von Karnak, die 2,5 Kilometer nördlich von Luxor, direkt am Nilufer liegt, auf den Sonnenaufgangspunkt am Tag der Wintersonnenwende ausgerichtet. Ähnliche Beispiele, bei denen Tempelanlagen oder Pyramiden nach astronomischen Gesichtspunkten ausgerichtet wurden, finden sich bei den Kulturen Südamerikas. So lässt sich bei den Zeremonialzentren der Maya-Städte eine strenge astronomische Ausrichtung auf den Zenitdurchgang der Plejaden in Verbindung mit dem Zenitdurchgang der Sonne zur Zeit der Sonnenwende feststellen. Naturgemäß lassen sich diese Analogien jedoch bei einem Bauwerk, das den Gesetzen der euklidischen Geometrie folgt, leichter nachvollziehen als bei einer Anhöhe mit einem polygonalen Umriss. Die Projektion des Himmels auf Bildern wie denen von Lascaux war wahrscheinlich der Beginn einer Vorstellung, die den Kosmos als Ganzheit begriff. Sie trug dazu bei, die Geometrie des Himmels auch auf der Erde abzubilden und damit einen Gleichklang von Formen zu erhalten. Die Aufteilung der Gaue im alten Ägypten bietet einen ersten Anhaltspunkt dafür, dass bereits dort ein System existierte, bei dem das Land entsprechend den Himmelsgestirnen aufgeteilt wurde. Nach den Untersuchungen des Astronomen Andis Kaulins verweist die ägyptische Hieroglyphe Spit, die mit Gau übersetzt wird, auf die Existenz eines Bodenhimmelssystems hin, denn die fast identische Hieroglyphe wird mit Stern übersetzt. Dabei entsprachen die unterägyptischen Gaue den Sternen unterhalb der Sonnenbahn und die oberägyptischen Gaue denen oberhalb der Sonnenbahn. Wie Kaulins die Entstehung von geografischen Namen in Afrika schlüssig von Sternbildern herleiten konnte, lassen sich diese auch in unseren Breiten viel eindeutiger unter der Einbeziehung der einst auch hier verwendeten Bodenhimmel bestimmen. In der Zeitschrift Einhorn Nummer 149 schreibt Michael Rau über die Suche nach der Abstammung des Namens Ipf, die sich im Dunkel der Geschichte verliert. In Urkunden taucht zum ersten Mal auf einer römischen Karte der Ortsname Opi auf. Am Ende seiner Analyse kommt Rau zum Schluss, dass sich der Name des Berges auf den Wortstamm Ob zurückführen lässt, dessen Wurzeln im indogermanischen Sprachraum liegen. Dort wurde das Wort Ob in seiner Bedeutung als okay verwandt. Als okay stand für das ins Auge fassen oder blicken. Durch diese geschichtliche Entwicklung sieht Rau den eigentlichen Ursprung des Namens in einer Zeit, die weit vor der keltischen Epoche liegt. Die nähere Betrachtung der Geometrie der heute noch erhaltenen Anlagen auf dem Ipf bestätigt Raus Vermutung. Eine erste Besiedlung des Ipf-Plateaus wird in der Jungsteinzeit vermutet, also einem Zeitraum von 3000 vor Christus bis 1800 vor Christus, wobei die Wallanlagen für ein Zeugnis keltischer Kultur gehalten werden. Bei der Größe der Anlage ist zu vermuten, dass der Umriss einem konkreten Bild folgte, das ihren Zweck überhöhte. Bei einem Vergleich mit Sternbildern des Nordhimmels ergibt sich die sinnfälligste Übereinstimmung in Geometrie und Zeit beim Sternbild Bärenhüter, der ein auffälliges Sternbild mit Arctur, dem hellsten Stern des Nordhimmels, ist, das dem Sternbild des großen Bären als Circumpolarum Sternbild folgt. Bei den Römern wurde der Bärenhüter auch Botes oder Ochsentreiber genannt, der sein Gespann immer im Auge behält. In seinen Händen hält er eine Sichel, einen Hirtenstab oder eine Lanze. Eine Erklärung der Entstehung der Sternbilder großer Bär und Bärenhüter bietet die griechische Mythologie mit der Legende von Kallisto, der schönen Tochter des Lyakon. Bereits in der Antike gehört der Bärenhüter zu den 48 Sternbildern, die vom griechischen Mathematiker und Astronomen Claudius Ptolemäus beschrieben wurden. Der in der Antike gebräuchliche Name des Hauptsternes lautet im Griechischen ursprünglich Arctopylax. Reinhard Kolkow schreibt in der Neuauflage von Philipp von Zesen Schriften über Arctopylax und Arcturus. Er sieht in den Begriffen gleichbedeutende Wörter für den Aufseher des großen Bären. Als Wortstamm sieht er die Herkunft in dem aus der altgriechischen Sprache stammenden Wort, das mit säen, vorsäen und kümmern übersetzt wird. Es sind die Haupteigenschaften des Bärenhüters, der das vorauseilende Sternbild des großen Bären immer im Auge behält. Wird das Sternbild des Bärenhüters auf den Grundriss der Wallanlagen projiziert, zeigt sich, dass nun sämtliche Umrisslinien über Geraden durch die Sternmittelpunkte oder deren Parallelen konstruiert werden können. Dabei übernehmen die Sterne die Rolle von Geometerpunkten, die die Grundlage der Konstruktion bilden. Auch für die mäandernde Großform auf dem Plateau lässt sich durch Näherungskreise deren Mittelpunkte, durch Visurrichtung, die großen Mondwände Süd bestimmt werden, eine Antwort finden. Da das Sternbild sich konstant um den Himmelspol dreht, stellt sich nun die Frage nach dem Zeitpunkt, an dem das Bild auf dem Boden projiziert wurde. Eine Simulation zeigt, dass es im Zeitraum von 3900 vor Christus um Mitternacht am Tag der Wintersonnenwende so am Nordhimmel zu sehen war, dass es zum Grundriss passt. Als markante Figur am Nachthimmel kündete es den Beginn des neuen Jahres an. Die erste zeitliche Einschätzung der Besiedlungsgeschichte des Ipf bestätigt sich also durch den Bodenhimmel auf dem Berg. Diesem Umriss liegt nicht nur eine Momentaufnahme des Nachthimmels zugrunde, in der sich der Code der Entstehung verbirgt, sondern auch ein weiterer Zeitpunkt. Der Bärenhüter zeigt beim ersten wichtigen Fest des neuen Jahres, dem späteren keltischen Imbolc am 1. Februar, dem Tag in der Mitte zwischen Wintersonnenwende und Frühlingsäquinox, eine weitere Übereinstimmung mit dem Grundriss in nördlicher Richtung. Wie aus den Betrachtungen ersichtlich wird, ist die Geometrie der Wallanlagen auf dem Ipf nicht durch Gesichtspunkte der Verteidigung oder von örtlichen Gegebenheiten bestimmt, sondern allein durch die Lage und die Geometrie des Sternbildes Bärenhüter an zwei wichtigen Tagen. Da später an diesen Tagen das Sternbild diese Position nicht mehr einnimmt, wäre das nicht nur der Schlüssel für die Entstehungszeit der Anlagen, sondern der Grund für den Namen Ipf. Er liegt im Säen, dem Säen des Bärenhüters, eines der wichtigsten Sternbilder einer bäuerlichen Kultur der Jungsteinzeit.
Radio Fips, die Lesebühne, heute mit Reinhard Gunst, der Himmel der Kelten. Wir haben noch knapp 5 Minuten und wir haben eine Frage per E-Mail hereinbekommen. Diese Himmelsdarstellungen oder Himmelskopierungen, findet man sowas auch in moderneren Stadtplänen, zum Beispiel bei Göppingen?
Also in Göppingen, es gibt Städte, wo die Hauptachsen auf Sterne bezogen sind. Doch Göppingen ist ein Sonderfall. Ein Sonderfall in dem Sinn, dass es nach diesem großen Brand wurde der Grundriss der Stadt schachbrettförmig neu ausgerichtet. Und dieses Schachbrett hatte einen Sonnenbezug, und zwar die Hauptachse, also die Hauptstraße, richtete sich auf den Sonnenaufgang von Maria Lichtmeß. Das war und ist auch heute noch ein wichtiger Feiertag bei beiden Konfessionen. Und zusätzlich war das der Beginn des bäuerlichen Jahres. Also dort wurden Verträge geschlossen, die Landwirtschaft begann draußen wieder mit ihrer Tätigkeit, und symbolhaft ist diese Ausrichtung natürlich auch zu verstehen, denn nach dem großen Brand war dies mit dieser neuen Ausrichtung des Schachbrettgrundrisses natürlich ein symbolhaftes Zeichen für einen Neubeginn.
Dann wollen wir uns bei Herrn Gunz ganz herzlich bedanken für die Lesung.
Bitte schön.
Und wir freuen uns schon auf die nächste Lesung. Die wird sein, jetzt bin ich völlig auf dem falschen Fuß, ganz kurzen Moment. Die nächste Lesung ist im Mai. Und zwar am